Dieses Jahr hat diese Gemeinde ein Bibelstudium absolviert und hat versucht, jeden Tag 1 bis 3 Kapitel oder so zu lesen. Kann ich mal die Hände sehen, wer da teilgenommen hat? Danke. Ich habe mal gehört, das waren so ungefähr 30 Leute, ne? Und da ich der zuständige Pastor von der Muttergemeinde aus Kirchheim bin, habe ich gesagt, ich lasse sie das nicht alleine machen. Ich schließe mich noch an. Ich habe dann von Stefan gehört, dass ihr das macht. Und im Sommer waren wir dann ja fertig. Ihr habt ja schon, glaube ich, letztes Jahr, wann war das? Oktober, September? September angefangen. Und ich glaube, ich habe davon gehört, war das Januar oder Februar, ne? Entweder Anfang Januar, Ende Januar oder Anfang Februar. Und dann bin ich noch eingestiegen und ich habe euch bis Sommer eingeholt. Aber ich bin ja auch Profi. Das ist ja noch, das ist ja okay, aber ich dachte, ich will euch da nicht alleine lassen. Und es war ganz schön herausfordernd. Ich bitte mal die teilgenommen, hebt noch mal die Hände. Und ich bitte euch mal, das zu bestätigen. Es war ganz schön heftig, oder? War heftig, ne? Manchmal schon, ne? Es gab ja einen Tag, da gab es nur ein Kapitel. An manchen Tagen gab es ja auch 3 oder 4. Und das war schon krass. Und ich musste ja fast die doppelte Menge abarbeiten. Aber das macht mir ja auch Spaß. Deshalb habe ich diesen Beruf ja auch gewählt. Gott hat mich ja berufen. Und das ist wunderbar. Aber wenn man in die Details geht, dann kann man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Stimmt das nicht? Weil es ging ja dann auch durch die Mosebücher, es ging ja durch die halbe Bibel. Es war noch nicht alles, aber es war schon ganz heftig. Das war schon nicht Kreisliga und Verbandsliga, das war auch nicht zweite Bundesliga, Leute. Das war Champions League im Bibelstudium. Das war schon richtig krass. Ein Applaus für alle, die das gepackt haben. Yeah! Das ist, also Hut ab, Leute, dass ihr das im Alltag hingekriegt habt. Und das Schlimme ist ja, dass man sich dann so in den Details und in den Gesetzen und alles verlieren kann, dass man denkt, ach, da steht nur aus Gesetzen, aus Opferriten und sei doch mal ehrlich, da manchmal hat man gedacht, was ist das alles? Stimmt das nicht? Da kannst du dich so verlieren und ich vergleiche das, wenn das Leute zum Zentrum machen, dann spricht man ja auch von gesetzlichen Christen, von Legalismus, Gesetzlichkeit. Wenn der Rahmen zum Zentrum wird, guck mal, darum geht es doch beim Bild. Es geht doch nicht um, das sind übrigens wir. Das sind übrigens wir vor 35 Jahren, 2 Monaten und 3 Wochen. Auf den Tag. Ja, dankeschön. Wir sahen mal gut aus, ne? Ihr müsst jetzt nicken. Damit ich euer Freund, ja, ihr saht gut aus. Da hatte ich noch volles Haar, wie ihr sehen könnt. Und die Brille habe ich jetzt mittlerweile versteckt, die sitzt jetzt hier drin, in den Augen. Aber was ich sagen will, worauf es hier ankommt, das ist doch das Bild. Seid ihr dabei? Es geht doch um das Bild, stimmt's? Es geht doch nicht um den Rahmen. Und manche leben ihre Ehe, wir haben das beschlossen, es geht um das, diese Absprachen, Sheldon Cooper bei Big Bang Theory. Ne, die Mieterrahmenvereinbarung, ja? Du musst dich an das halten und die... Hey, man kann Liebe nicht einklagen und einfordern. Stimmt's? Es geht doch nicht um den Rahmen, Leute. Den Rahmen hat Gott gezogen, dass wir damit ein wunderbares Bild mit bunten Farben malen. Nick mal. Darum geht es doch. Der Rahmen dient dazu, um mit einem anderen Bild zu sprechen. Wir gehen ja bald in die kalte Jahreszeit und wir haben Kachelofen, manche haben Kamin. Und du freust dich, solange das Feuer im Kamin brennt. Stimmt's? Es ist nicht witzig, wenn das Feuer aus dem Kamin auf deinen Eisbärvorleger überspringt, ja, auf dein Eisbärfeld oder dann plötzlich dein Wohnzimmer anfängt zu brennen, stimmt's? Ihr versteht, es geht darum, dass das Feuer in dem Rahmen brennt, aber das Feuer muss brennen, versteht ihr? Darum geht es doch, das Feuer muss brennen, es geht um Liebe. Und ihr Lieben, wenn man die Bibel falsch versteht, dann macht man den Rahmen zum Zentrum. Seid ihr da? Da macht man das Gesetz und die Gebote und alles. Darum geht es und wir müssen das befolgen und das muss ganz genau und... Es ist gut, dass manche Leute manche Gemeinden und christliche Kirchen nicht kennenlernen. Amen? Stimmt's? Ja. Es ist besser. Das ist ein Wunder, dass manche Leute Gott kennenlernen, trotz solcher Gemeinden und Kirchen. Stimmt's? Der Rahmen muss sein. Gott will uns ja vor dem Bösen beschützen, dass das Feuer auf unser Haus, ne, dass alles abbrennt in unserem Leben. Aber in Wirklichkeit ist diese ganze Geschichte mit Gott, ist diese ganze Geschichte eine Liebesgeschichte. Versteht ihr? Das ist eine Liebesgeschichte. Und deshalb für alle, die diesen Bibelkurs nicht mitgemacht haben, was jetzt kommt, das ist der Knaller, weil ich habe eine Predigtreihe gemacht, worum es Gott nämlich eigentlich wirklich geht, dass Gott uns nahe sein will. Könnt ihr euch erinnern? Ne? Die ganzen Monate, wo ich dann jetzt gekommen bin, es geht auch nicht um die Gebote und die Opferriten und die Gesetze und alles, sondern es geht darum, dass Gott ein menschenverliebter Gott ist. Und die Menschen haben sich entschieden, obwohl Gott sie ja in seinem Vorgarten im Garten Eden platziert hatte. Und es gab nur ein einziges Gebot. Ein Traum für alle Kinder, ne? Sozusagen, geh nicht an die Steckdose. Du darfst sonst überall rangehen, aber geh nicht an die Steckdose. Es gab tausende von Bäumen in diesem Paradies, in diesem Garten Eden. Und dann sagt er, ein Baum tut euch nicht gut, an diesen geht nicht. Die Frucht ist giftig für euch. Was macht der Mensch? Er geht nicht an die tausende Bäume, an die er darf, sondern er guckt den an, an den er nicht rangeht. Er guckt die Steckdose an. Und was macht er? Genau da geht er, und so sind wir Menschen. Stimmt's nicht? Genauso sind wir. Ist doch alles nicht interessant, was man darf, sondern das, was man nicht darf. Da muss ich unbedingt meine Finger reinstecken. Und wir verlieren die Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch verliert die Nähe zu Gott. Er darf nicht mehr im Vorgarten Gottes wohnen, im Garten Eden. Er entfernt sich von Gott, und der Mensch, alle Menschen, alle Nachkommen von Adam und Eva werden gottlos. Und manche nicht. Manche wollen Gott nahe sein, so wie Noah und so weiter. Haben wir uns ja angeguckt. Die suchen Gott. Aber viele Menschen entscheiden sich davon, gottlos zu sein. Wie gut, ihr Lieben, dass Gott sich nicht entschieden hat, menschenlos zu sein. Menschen haben sich entschieden, gottlos zu sein, aber Gott hat sich nicht entschieden, menschenlos zu sein. Gott hat gesagt, ich habe euch geschaffen, mein Herz gehört euch, ich liebe euch und ich suche eure Nähe. Und dieses ganze Buch handelt davon, wie Gott einer verlorenen Menschheit hinterhergeht und sagt, hey, egal wo du hingeraten bist, ich gehe durch die Hölle für dich, um dich wieder in meinen Vorgarten, in mein Paradies, in mein Himmelreich zurückzuholen. Und das nennt man das Evangelium, die gute Botschaft. Und wenn das in den Kirchen und Gemeinden verkündigt würde, dann wären die alle voll. Amen? Wow, das ist das Evangelium, Leute. Darum geht es in der Bibel. Und dann haben wir uns angeguckt, wie Gott den Menschen nachgeht. Dann hat er sich einen Menschen erwählt, den kennen fast alle. Der ist bekannt. Dieser Name ist fast bekannter als der Name Jesus. Abraham. Der ist bekannt bei den Juden. Der ist bekannt bei den Christen. Der ist bekannt bei den Moslems. Abraham. Und er wird respektiert. Überall. Abraham. Warum? Gott macht sich diesen Mann Abraham zu seinem Freund. Und er erwählt ihn und seine Nachkommen, Isaak und Jakob, und deshalb wird er auch genannt der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und aus dieser Familie wird eine richtig große Sippe. Und aus dieser großen Sippe entwickelt sich ein riesiges Volk. Und sie sind dann in Ägypten wegen dieser Hungersnot. Und alle, die heute zum ersten Mal hier sind oder so, die alle, die Bibelkurs gemacht haben, die kennen sich aus. Aber heute wird fast drei Viertel der Bibel in einer Predigt zusammengefasst. Ist das nicht der Knaller? Umsonst. Insekten müsste man jetzt Tausende von Euros bezahlen, um das mitzukriegen. Hier gratis. Halleluja. Das Evangelium ist umsonst. Jesus hat gesagt, umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gibt es auch weiter. Aber was für eine Leistung, ob ich das schaffe? Wir gucken mal. Wenn nicht, meine Güte. Ja, diese Familie, diese Sippe entwickelt sich zu einem Riesenvolk, ist gefangen in Ägypten, muss da die Pyramiden bauen und jammern. Und Gott sagt, ich will die da rausholen. Er wählt sich einen Mann, und den kennen wir alle, der ausgesetzt wurde, Mose. Und Gott kommt Mose ganz nahe, er beruft ihn zum größten Propheten des alten Bundes. Und er führt dieses Volk Israel aus Ägypten heraus, erstmal in die Wüste. Und dann sagt er, komm auf den Berg, ich will dir ganz nahe sein. Und zuerst ist er Mose ganz nahe in seiner Gegenwart, aber das reicht Gott nicht, nur einen Mann zu haben, dem er nahe sein kann. Er sagt, komm, nimm deine ganze Leiterschaft, die nannte man Älteste damals, die 70, bring sie mit auf den Berg. Dann heißt es, es ist wie so eine Vorschattierung, so eine prophetische vom Abendmahl. Dann haben sie in der Gegenwart Gottes, in der Herrlichkeit, haben sie zusammen gegessen und die Herrlichkeit Gottes erschien. Und das zeigt Gottes Herz. Er möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Aber selbst das hat Gott nicht gereicht, weil Gott liebt nicht nur Pastoren und Propheten. Nimm mal einen Finger, nimm mal alle einen Finger. Ihr müsst das nicht tun, aber ich bitte euch darum. Nimm mal einen Finger und zeig mal auf dich selbst. Gott hat auch den lieb, auf den mein Finger zeigt. Ja, Amen. Gott hat auch dich lieb, nicht nur Mose, Propheten, Schriftgelehrte und all diese Leute, sondern er liebt jeden Menschen. Das muss erstmal, und nicht nur hier rein, das muss in unser Herz. Das ist so krass, ihr Lieben. Und dann macht Gott etwas, weil die ja dann campen müssen in der Wüste. Die sind alle in Zelten unterwegs. Und was sagt Gott? Baut mir ein Zelt, ein Zeltheiligtum, ein mobiles Anbetungszentrum, ein mobiles Worship Center. Baut das inmitten von all euren Zelten. Da waren ja einige Leute unterwegs, ne? Einige Millionen waren da unterwegs. Ich war mal in Dänemark, wir waren da mal mit einer Jungschau- und Jugendfreizeit kombiniert. Da hatten wir auch, da hatten wir schon Stress. Da waren 40 und war es aufgeteilt in der Kindergruppe und in der Jugend. Und wir hatten die Gesamtleitung. Das ist heftig. Wer hat schon mal Jugendfreizeiten geleitet oder mitgearbeitet? Ihr wisst, wovon wir sprechen, ne? Da hast du Spaß. Das war auch eine der größten Campingplätze dafür Royal Ranger und diese Pfadfindergruppen Europas. Ich glaube, da gehen zwischen 12 und 15.000 Leute drauf. Und das ist schon riesig. Und dann stell dir vor, das Volk Israel, circa 2 Millionen, die haben da gecampt und Gott sagt, hey, ich zelte bei euch. Ich bin mit euch in der Wüste unterwegs. Das ist ein ganz wichtiges Bild für uns, weil wir gehen ja auch durch die Wüste des Alltags. Und Gott sagt, ich bin ein Gott, der mit dir durch die Wüste geht. Ich campe in deinen Schwierigkeiten, mitten in deinen Schwierigkeiten bin ich da und ich bin verfügbar für dich. Ist Gott gut? Ja, das ist gut. Er will uns nahe sein und er wollte seinem Volk nahe sein. Mitten in der Wüste zeltet er unter ihnen. Und dann heißt es von dieser Stiftshütte oder diesem Zelt des Heiligtums oder Zelt der Begegnung, wie es auch genannt wird, dass die Herrlichkeit Gottes darüber erschien. Seine Gegenwart war da, seine Herrlichkeit war da. Und dann haben sie ja das verheißene Land erobert. Und dann haben sie einen Wunsch gehabt, jetzt haben wir ja Häuser. Jetzt geht's ja nicht nur darum, dass Gott da noch in so einem Campingzelt lebt und wir haben wunderbare Paläste und Häuser jetzt hier. Dann hat König David diese Idee gehabt. Jetzt können wir diese erste Karte machen und dann sein Sohn Salomo, da war das Reich Gottes, das Reich Israel am größten ausgedehnt zur Zeit von König Salomo. Ich habe die Karten haben wir eigentlich eben konvertiert. Ja, man kann es sehen. Im Deutschen ist das alles zu teuer, da musst du 50 Euro für zahlen, im Englischen, deshalb ist das Englisch. Kriegst du das für 15 Euro? Ich habe mich für die englischsprachige Version entschieden, weil das meinem Portemonnaie angemessener war. Also ihr Lieben, das ist das Zeit des Reiches von Salomo, die größte Ausdehnung bisher von Israel. Und der Tempel wurde gebaut, ihr seht dieses Sternchen, Jerusalem, da wo das rote Sternchen ist. Wie bei TV Movie, dieser Film ist ein Hit. Ja, Jerusalem, da ist die Gegenwart Gottes, da ist der Tempel Gottes. Und auch hier heißt es, als sie den Tempel gebaut und eingeweiht hatten, dass was passierte? Dass die Herrlichkeit Gottes diesen Tempel erfüllte und seine Gegenwart wohnte dort. Und dann passierte Folgendes mit diesem Volk Israel. Sie wurden zunächst oberflächlich religiös. Das soll uns eine Lehre sein. Das könnte ja auch uns heute passieren, dass man so oberflächlich religiös wird. Man geht noch in eine Versammlung, man betet noch vielleicht vorm Essen oder so. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Ne? Besonders tolles Gebet. Nicht du bist Herr in diesem Haus, sondern sei unser Gast. Kannst gleich am Essen, kannst gleich wieder gehen. Segne mich und meine Wege, aber sonst will ich nichts mit dir zu tun haben. Und so waren die Israeliten drauf, oberflächlich religiös. Es geht um Äußerlichkeiten, um äußerliche religiöse Rituale. Und der Tempel wird beinahe wichtiger als die Beziehung zu Gott. Und so kann, wie es bei den Juden war, so kann sich auch Christentum entwickeln. Und das kennen wir in diesem Land, Leute. Ablasshandel und all, ihr versteht, Heiligenverehrung und all diese, wo es nur um Äußerlichkeiten geht. Es geht nicht um die Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer, dass Gott uns lieb hat. Und wir jeder eine persönliche Beziehung zu ihm hat. Und das Schlimme, was danach passiert, nach dieser oberflächlichen Beziehung, fallen sie immer mehr von Gott an. Es passiert Götzendienst in Israel. Und das ist heftig, ihr Lieben. Da geht es ja nicht darum unbedingt, dass irgendwelche Holzklötze angebetet werden, sondern Gott sagt, es ist wie in einer Ehe. Wir haben auch einander die Treue geschworen. Sie hat gesagt, ne, sie will mir treu sein, sie will keinen anderen Mann haben als mich. Und ich will keine andere Frau haben als sie. Und wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wenn das für uns schon so ist, dann sagt Gott natürlich auch, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott ist nicht bereit, dich zu teilen mit irgendeinem Baal, mit Mammon, mit Materialismus, mit irgendwelchen Sachen, die du verherrlichst und anbetest. Und Gott sagt, die Anbetung ist das Wertvollste, was du hast. Und ihr wisst, wenn man im Deutschen sagt, ja, ich verherrliche dieses Idol, und das ist ja nicht nur bei Teenies, dann hängt man sich Poster auf und so. Dieses Wort Idol, Idol im Englischen heißt Götze. Wenn man es übertreibt, wir haben alle eine Lieblingsfußballmannschaft oder irgendeine Sportart, die ihr liebt. Ihr habt alle eine Band oder Musiker oder ein philharmonisches Orchester, was unheimlich toll ist. Seid doch ehrlich. Wir lieben alle irgendwelche Künstler oder Schauspieler oder Musiker. Ist doch völlig klar. Aber man kann es mit der Liebe zu Dingen, zum Geld, zum Besitz, zu Autos, zu Menschen, man kann es übertreiben, stimmt's? Und dann wird das zu Götzendienst. Und Gott sagt, so geht das nicht. Und das ist ganz schlimm, was da abgeht. Und dieses Land wird geteilt. Landesteilungen sind oft ein Gericht Gottes. Denkt an Deutschland, was wir den Juden, dem Volk Gottes angetan haben. Unser Land wurde geteilt und Gott war gnädig und hat unser Land wieder versöhnt. Und dann kommt die nächste Karte, Divided Kingdom. Da wurde das Land Israel geteilt in das Nordreich und in das Südreich. Und das Nordreich, Israel, das waren 10 Stämme. Es sind ja 12 Söhne von Jakob, Israel auch genannt. Hat ja einen neuen Namen gekriegt, dieser Jakob. Und da waren 10 Stämme und im Südreich, wo Jerusalem ist, und Samaria war die Hauptstadt des Nordreiches. Jerusalem, da waren das Volk, und wir sagen ja eigentlich komplett Juden, da geht es um Judäa, der Stamm Juda. Das sind eigentlich die Juden vom Stamm Juda. Nicht alle Israeliten, das ist eigentlich eine falsche Bezeichnung. Da muss man ganz vorsichtig sein, da muss man ganz vorsichtig mit umgehen. Und da geht es noch um Benjamin. Juda und Benjamin, die waren im Süden. Und Gottes Gericht ist heftig und die beiden kommen aneinander, diese beiden Reiche. Und das Nordreich fällt ganz schnell immer weiter von Gott ab. Und dann, wir sind ja in der Zeitrechnung vor Christus. Die Marke Null ist ja entscheidend für unsere westliche Kultur hier. Man sagt ja jüdisch-christliches Erbe, christliches Abendland. Da haben wir diese Zeitrechnung ab Christus Null. Und dann wird jetzt gerechnet von vor Christus. Ja, und es passiert etwas Schlimmes, dieses Nordreich. Die nächste Karte bitte, wird dann ja belagert und erobert von den Assyrern, mehr noch als das heutige Syrien. Ja, es war das Assyrische Reich, das war die erste Ausdehnung, ist dieses lila-violette und nachher, es hat immer mehr das Graue, dann hat es sich weiter überall hin, das ist einer der ersten großen antiken Großreiche, das Assyrische Reich. Und sie haben Samaria und die 10 Stämme in Gefangenschaft geführt. Sie haben sie komplett besiegt und sie haben sie verschleppt. Und diese 10 Stämme tauchen in der Weltgeschichte nicht wieder auf. Die sind komplett verloren gegangen. Diese 10 Nordreiche, das ist ein heftiges Gericht Gottes. Wenn wir immer sagen, ja, wir gehören doch zu Gottes Volk, uns wird schon nichts passieren. Man muss da einmal ganz vorsichtig sein mit diesen Aussagen. Gerade wenn man Götzendienst macht, Gott hasst nicht so sehr wie Götzendienst. Jeder macht vielleicht mal irgendwelche Fehltritte und Gott vergibt das, ihr versteht das. Aber Gott ist eifersüchtig und sagt, wenn du dir einen anderen Gott erwählst, dann hast du ganz schlechte Karten, weil er ist ein heftig liebender Gott und er ist ein eifersüchtiger und wir können das verstehen. Du möchtest auch nicht, dass deine Frau mit jemand anders geht, oder? Wer möchte das von uns? Du? Ich nicht. Und wir sind im Bild Gottes gemacht. Und das Schlimme ist, dass das Südreich dachte, Juda, geh nochmal zurück auf dieses geteilte Reich, genau, dass die jetzt dachten, ja, die anderen, das Nordreich ist ja erobert worden von den Assyrern und es war aber nur das Nordreich und wir sind ja noch da und Jerusalem ist ja noch da und hier steht ja der Tempel, wir lassen der Dom in Kölle, denn da gehört er hin, da ist der Tempel, da ist Gott, da ist seine Gegenwart. Ja, und da haben sie sich geirrt. Denn im Jahre 586 vor Christus kam die nächste historische Großmacht, gehen wir weiter noch als Assyrische Reich. Dann entwickelt sich ein der nächsten antiken Großmächte, das babylonische Großreich mit der Hauptstadt Babylon. Und sie nehmen Jerusalem ein. Der Tempel, Jerusalem wird zerstört. Der Tempel, der salomonische Tempel, wo sie dachten, das wird nie passieren, der ist unantastbar. Und dieser Tempel, hallo. Und dieser Tempel, er wird zerstört. Und das war für die Juden ein Schock, das könnt ihr euch vorstellen. Und dann wurden sie weggeführt. Und ihr kennt doch alle noch diesen Nummer 1-Hit von vor einigen Jahren, By the Rivers of Babylon. Darf mal die Hände sehen, kennt ihr noch? Bonnie M., By the Rivers of Babylon. War ich begeistert. Ein Lied aus der biblischen Geschichte, das erzählt die biblische Geschichte, dass die Juden gefangen geführt worden von den Babyloniern und alle deportiert worden sind. Da fing das mit den Judendeportationen an, mit Babylon. Und dieses traurige Lied, es war ja so ein bisschen, hatte so einen Klang von ein bisschen fröhlich und ein bisschen melancholisch. Ihr könnt euch erinnern. By the rivers of Babylon, an den Flüssen Babylons. Ja, da haben wir gesessen und haben uns an Jerusalem erinnert. Ihr müsst diesen Text, da könnt ihr doch nachgucken im Internet, aber guckt diesen Text mal nach. Ich finde das der Hammer, dass eine biblische Begebenheit historisch als Nummer 1-Hit wochenlang in den Hitparaden war. Ist doch der Knaller, oder? Gott ist doch gut und er zeigt, ja, meine Geschichte kommt sogar bis in die Hitparaden vor. Ihr Lieben, und jetzt müssen wir uns fragen, und das ist ja eine ganz schreckliche Geschichte, wenn man eigentlich denkt, die Juden waren doch das erwählte Volk. Die Nachkommen Abrahams sollten doch sein gesegnetes Volk sein. Jetzt ist der Tempel zerstört. Die Juden sind deportiert. Das erinnert ja sehr stark an Drittes Reich, seid ehrlich. Alle weg in Babylon. Und jetzt könnte man doch denken, wenn man Jude war oder wenn man sich das überlegt, ja, ist jetzt Gottes Geschichte mit seinem auserwählten Volk zu Ende mit den Juden? Ist Gottes Geschichte auch mit uns zu Ende, wenn wir mal einen Fehler gemacht haben? Und da gibt es eine wunderbare Bibelstelle aus Römer Kapitel 5, Vers 20b. Ich sage ja nicht jedem, du musst Bibelstellen auswendig lernen, aber die sollte man kennen. Diese Bibelstelle sollte man kennen. Römer 5, Vers 20b, da heißt es nämlich, wo die Sünde aber mächtig geworden ist. Und bei den Israeliten und bei den Juden war sie mächtig. Sie sind von Gott abgefallen. Sie haben nur noch oberflächlichen Gottesdienst betrieben. Sie haben Götzen gehabt. Da war die Sünde mächtig geworden, stimmt's? Und die Bibel sagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist Gottes Gnade noch mächtiger. Stellt euch das mal vor, was der Apostel Paulus hier schreibt. Und das könnte man auch übersetzen. Eine Übersetzung sagt, dass wo die Sünde groß geworden ist, also da ist wirklich große Sünde passiert bei den Juden, da wird dann die Gnade Gottes übergroß. Versteht ihr? Groß, Sünde. Und Gottes Gnade wird übergroß. Und deshalb, egal, wo wir in unserem Leben hingeraten, weil kein Mensch kann für sich selbst garantieren. Du denkst, ich kann alles. Dann warte mal ab. Die Bibel sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen. Dann gehen wir noch so und dann übersehen wir die Bananenschale. Flupp. Sind wir schon am Boden. Und die Nase ist nicht mehr oben, sondern ganz unten. Aber Gott sagt, wo die Sünde mächtig ist, hey, da ist die Gnade Gottes noch mächtiger. Und deshalb ist Gottes Geschichte mit dem Volk Israel, mit den Juden nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Und wir haben aufgehört bei der letzten Predigt mit dieser Stelle aus Jesaja 44. Das ist der Knaller. Das kommt auch in Jeremia vor, aber ich finde diese Stelle in Jesaja noch heftiger. Jesaja Kapitel 44, Vers 20. Ich werde nicht alles lesen, es geht bis in 45 rein. Aber da sagt Gott einfach, und zwar 175 Jahre vor der Geburt des persischen Königs Kyros, 175 Jahre vor seiner Geburt, wird er erwähnt in der Prophetie. Und er spricht ihn an und er sagt, da sagt Gott, ja, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden, werde wieder bewohnt, zu den Städten Judas, werdet wieder gebaut und ihre Trümmer richtig wieder auf. Und Vers 28, Kapitel 44, 28, der von Kyros, dem persischen König Kyros, der von Kyros spricht, der ist 175 Jahre vor seiner Geburt in den biblischen Schriften erwähnt. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Mit Namen. Er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Und Kapitel 45, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen, die Länder der Könige zu entgürten, Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Und dann ist noch ganz wichtig, ich habe dich gerufen, Vers 4, ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Vers 5, ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. Und ihr müsst euch vorstellen, und als dieser König Kyros, das ist die letzte Karte nach den Babyloniern, nach dem babylonischen Reich kommt das persische Reich, die Babylonier werden erobert, so geht das mit den Weltreichen. Auch Trump wird mal abgelöst. Manche denken jetzt innerlich, Halleluja. Jedes Großreich wird irgendwann abgelöst. Und die Assyrer waren da, die Babylonier waren da. Jetzt sind die Perser dran. Und Susa war auch eine Königsstadt, aber sie haben auch Babylon genommen. Und der liest dann, weil die ganzen Leute aus Israel, aus Juda sind ja da. Und er kommt an diese Schriften. Und er liest seinen Namen in den biblischen Schriften. Das muss man sich mal vorstellen. Stell dir vor, du liest die Bibel. Stell dir vor, du liest die Bibel und du heißt Herbert. Ich nehme einfach mal ein Beispiel. Du heißt Herbert oder du heißt Maria. Dann liest du irgendwann, von mir ist in der Bibel die Rede. Da trifft dich der Blitz, oder sei doch mal ehrlich. Und da steht, und Herbert wird dann Folgendes und das machen, weil ich ihn dazu beauftrage. Und dann liest er, du sollst mein Volk wieder nach Hause schicken, damit die wieder ihren Tempel aufbauen. Das steht nämlich in den prophetischen Schriften. 175 Jahre, bevor dieser persische König geboren wurde. Das ist kein Märchenbuch, Leute. Dieses Buch ist voller Prophetien. Es gibt Mathematiker und Statistiker, die es wissenschaftlich betreiben, die haben das ausgerechnet. Die haben gesagt, wenn nur 30 Prophetien, die vorausgesagt wurden über Städte, Menschen, Orte, Länder, eintreffen würden, das wäre eine Zahl mit so vielen Potenzen, die kannst du nicht mehr aufschreiben, da reichen die Wände nicht mehr. Und es gibt eine Geschichte, manche kennen den Bibellehrer Derek Prince. Er hatte eine Bekannte, die Mathematikprofessorin war und ihr Fachgebiet waren Statistiken und so weiter. Und er hatte diese biblischen Prophetien, weil es gibt so viele Prophetien, alleine nur über Jesus, dass er der Messias und der Erlöser und der Retter ist. 333, alleine über den Messias. Und die ganzen anderen über Städte, Völker, Familien, Sippen, die sich erfüllt haben, man sagt, manche Leute haben das ausgerechnet, dass circa 88% der biblischen Prophetie sich schon erfüllt haben. Das ist höher als jede Trefferquote von irgendwelchen Wahrsagern, die bei irgendwelchen 3-4% oder irgendwie liegt. Das muss uns aufhorchen lassen. Und da denken wir, ja, aber da sind ja dann noch 12-13%, die haben sich noch nicht erfüllt. Diese Prophetien, die sich noch nicht erfüllt haben, handeln alle nur vom Ende der Welt. Und das ist ja Gott sei Dank noch nicht gekommen, stimmt's? Da wird es genau beschrieben in der Offenbarung. Es wird so kommen, da passiert das. Das wird im Detail, ihr könnt das nachlesen. Guckt bei Jesaja, bei Hesekiel. Guckt nach bei Jeremia. Guckt nach in der Offenbarung, beim Buch Daniel, Propheten. Da wird es beschrieben, wie es kommen wird. Und da heißt es, in der Zeit des Endes wird das Verständnis zunehmen und die Erkenntnis. Und es geht nur noch um die Bibelstellen, die Prophetien, die vom Ende her fehlen. Sonst hat sich schon alles erfüllt. Dieses Buch ist kein Märchenbuch. Dieses Buch sind keine Legenden. Dieses Buch ist die Wahrheit. Es ist Gottes Wort. Es ist von Gott inspiriert. Und diese Angaben sind historisch und sie sind genau. Und sie sind nachprüfbar. Und ich finde, das ist wirklich der Knaller, ihr Lieben. Und hier werden wir, auf dieser Seite mache ich Schluss. Ich hätte noch eine Menge, aber das machen wir wegen der Kindersegnung natürlich nicht. Das verschieben wir auf nächstes Mal. Aber was ich noch erwähnen will, wenn wir dann ins Buch Esra gehen, das machen wir noch, die Esra-Bibelstelle. Das ist Esra Kapitel 1. Unter Esra und Serubabel, da werden die nämlich jetzt nach Hause geschickt, diese deportierten Juden vom Reich Babylons. Und sie kriegen ja diesen Befehl, da heißt es dann hier in Esra Kapitel 1, und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, merkt ihr was? Damit das Wort des Herrn erfüllt wurde. Das heißt, das Wort des Herrn, es wird immer ausgesprochen, um sich zu erfüllen. Wenn Gott dir sagt, ich liebe dich, dann soll sich das erfüllen, dann hat Gott dich lieb, dann sollst du das erfahren in deinem Leben. Es geht nicht irgendwie heile, heile Gänschen und tut gar nicht weh und blablabla bla bla und irgendwie positives Denken, sondern Gott spricht etwas aus und alles, was Gott ausspricht, soll in Existenz kommen. Ja! Du denkst endlich, bist ganz verwirrt. Doch ja! Was Gott spricht, soll in Existenz kommen. Und dann heißt es, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, Mensch, du bist heute gesegnet. Dein Land wird laufend erwähnt heute in der Bibel. Das ist doch toll, oder? Iran, Persien. Damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, und das Gesetz der Meder und Perser sagt man ja auch, ist ein Sprichwort. Das Gesetz der Meder, wenn es schriftlich abgefasst worden ist, dann musste es erfüllt werden. Dann gab es kein Zurück. Es wurde schriftlich verfasst und dann heißt es, es wurde bekannt gemacht schriftlich, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Er meint das natürlich im übertragenen Sinn. Die damals bekannten Reiche, er hat das größte Reich, antike Weltreich damals. Klar, und dann gibt protzen man natürlich noch ein bisschen. Ich bin der Größte, kennen wir ja. Zufälligkeiten und Fake News sind, ne, ist uns alles bekannt, bis in die heutige Zeit. Ja, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen. Das stimmt allerdings. Der Herr des Himmels hat mir befohlen, ihm ein Haus, denn er soll den Tempel wieder aufbauen lassen. In Jerusalem, das in Judäa ist, wer irgend, und das sagt er jetzt zu den deportierten Juden, wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, zu Jahwe Gott, dem Gott Israels, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott in Jerusalem. Stellt euch das mal vor. Er schickt alle Deportierten, er lässt alle Gefangenen, danke Jesus für diesen König, hä? Er lässt alle deportierten Juden frei und schickt sie zurück nach Judäa und sagt, baut den Tempel. Und dann kommen die da an und wollen den Tempel aufbauen. Und ja, das ist natürlich eine heftige Sache. Und das war im Jahr 536 vor Christus. Der Tempel wurde 586 zerstört. Die ersten Deportationen waren allerdings schon einige Jahre vor. Es war eine Deportation in drei Phasen. Die Zerstörung des Tempels war also 50 Jahre zuvor. Das war die letzte, die dritte Deportation. Aber die Gefangenschaft der Juden mit den ersten währte 70 Jahre. Das ist sehr wichtig, das erwähnt die Bibel extra. 70-jährige Gefangenschaft. Aber der Tempel war 50 Jahre zerstört. Bei der letzten und dritten Deportation wurde Jerusalem und der Tempel platt gemacht. Und 536 wollen sie unter Esra und Zerubabel den wieder aufbauen. Sie haben große Schwierigkeiten. Da sind natürlich jetzt andere Kräfte und Völker teilweise da in der Gegend. Die bekämpfen das. Und nach 2 Jahren wird das unterbrochen. Und das hatte gute Gründe und das kennen wir für uns auch. Es war nämlich für die Rückkehrer viel wichtiger, ihre eigenen Häuser zu bauen, als das Haus Gottes. Und das ist eine wichtige Botschaft an uns heute Morgen. An welchem Haus baust du? Wenn du gerade dein eigenes Haus, du darfst dein Haus bauen, ihr versteht, was ich meine. Aber so ganz generell, wenn man ein Haus baut, muss man das natürlich machen, wem Gott die Finanzen gegeben hat, und es ist auch vielleicht viel besser, als zur Miete zu wird. Ihr versteht, ich will jetzt niemand hier in eine böse Ecke stellen. Amen, ihr seid bei mir. Ihr versteht mich richtig. Aber wenn man sein Leben lang immer nur sein Haus baut und sein eigenes Reich baut, ihr versteht, worum es geht, und nicht Gottes Reich baut, dafür muss man sich entscheiden. Man wählt, ich verwirkliche mich selbst, ich baue mein eigenes Haus, mein Leben lang. Ich drehe mich immer nur um mich selbst. Es geht um mir, meiner, mich. Gibt es noch jemand anders? Ja, mich. Jetzt habe ich mich gedreht, jetzt sehe ich schon alles doppelt. Dann guckst du in den Spiegel, ja, es geht um mich und um den geht's auch. Das bin ja auch ich. Es geht immer nur um mich und mein Haus und mein Reich. Und Gott muss die Israeliten, die Juden ermahnen. Durch den Propheten Haggai werden sie ermahnt. Und im Konfirmandenunterricht, ne, da kann man das dann auch falsch, sprechen die das schnell mal falsch aus. Der Prophet Haggai, der heißt nicht Haggai, der heißt Haggai. Ja, ich habe oft biblischen Unterricht mit den Teenies gemacht, ne. Diese Namen sind aber auch teilweise absurd, ne. der Prophet Haggai. Und Gott ermahnt sie, sagt, hey, jetzt baut man nicht nur eure Häuser und täfelt sie, sondern geht zurück an den Tempelbau und sie sind gehorsam und Gott ehrt diesen Gehorsam. Aber etwas fehlt. Die Herrlichkeit Gottes zieht nicht in den zweiten Tempel ein. Das wird nicht erwähnt. Und an einer Stelle im Buch Esra heißt es auch, als der zweite Tempelbau fertig war, die Jüngeren weinten, weil sie den alten Tempel ja nicht kannten. Dann heißt es, es ist aber ein Gemisch. Die Älteren von ihnen, die ganz Alten, die über 90-Jährigen, die als Teenie oder so, ne, schon deportiert worden sind, die kannten die Herrlichkeit des Salomonischen Tempels. Und dann heißt es, da war nicht zu unterscheiden. Die einen, die Jungen, die den nicht kannten, weinten vor Freude, oh, wir haben wieder einen Tempel. Und die Alten, die die Herrlichkeit des ersten Tempels kannten, die weinten vor Enttäuschung, ihr versteht, weil sie den Prachtbau Salomos kannten und dachten, was ist das denn jetzt für eine Hütte? Ihr versteht, Salomos Tempel, gewaltig, herrlich. Der Tempel von Zerubabel und Esra, naja, auch ein Gotteshaus. Aber darum geht es nicht, stimmt's? Wir treffen uns auch hier in Schulräumen. Es geht nicht um die Herrlichkeit eines Gebäudes und ob man goldene Statuen und goldene Türklinken irgendwo hat und goldene Wasserhähne auf den Toiletten. Es geht darum, dass die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes das Haus Gottes erfüllt. Stimmt's? Darum geht es in unserem Leben. Und an dieser Stelle machen wir Schluss. Mein Herz ist voll. Wir machen das nächstes Mal. Weil nächstes Mal ist der alte Bund zu Ende und dann steigen wir in den... Das ist aber auch ein guter Abschluss. Der alte Bund ist zu Ende, aber Gott hat noch viel mehr zu sagen, denn wir wissen, mit dem alten Bund ist Gottes Geschichte mit den Menschen nicht zu Ende, stimmt's? Im neuen Bund, und das sind wir sind das Volk des neuen Bundes, da wird es viel schöner, es wird viel besser und es wird immer wieder in den biblischen Schriften, im Hebräerbrief und so weiter erwähnt. Ja, im alten Bund, die hatten es auch mit Mose und das, aber wir im neuen, die hatten die Propheten, die hatten Diener und Knechte Gottes. Wir haben den Sohn Gottes, Jesus Christus. Die anderen hatten die Knechte Gottes und wir haben den Sohn. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Halleluja. Und wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater auch nicht. Aber wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir. Herr, wir danken dir für dein Buch, für dein Wort. Herr, das ist gewaltig. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir sind davon überzeugt. Ich habe mich jetzt über 35 Jahre mit diesem Buch beschäftigt. Gelesen, studiert, analysiert, mit anderen verglichen, mit anderen religiösen Schriften. Es ist unvergleichlich. Es ist gewaltig. Und du sagst, dein Wort ist voller Segen. Dein Wort ist die Wahrheit. In diesen Worten ist Wahrheit und Leben zu finden. Du sagst, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass dein Heiliger Geist jeden, der heute hier ist, ist alles kein Zufall für jeden, der heute hier ist, so die Herzen der Menschen berührst. Und du kennst uns und du warst mit deinem Volk auch durch die Wüste gegangen. Du weißt, durch welche Wüste Menschen hier gehen. Und du sagst, ich möchte in deiner Wüste bei dir campen und zelten. Ich möchte dich nicht allein lassen. Ich möchte bei dir sein in deiner Not. Ich möchte bei dir sein in deinen Schwierigkeiten. Ich möchte bei dir sein in deinen Kämpfen. Aber ich möchte auch, dass du deine tote Religion ablegst und wieder in eine lebendige Liebesbeziehung zu mir kommst, dass du begreifst, es geht nicht um den Rahmen des Bildes, es geht um dieses herrliche Bild selbst. Und dieses Bild soll mit Leben gefüllt werden, mit Farben, mit Liebe, mit Leben. Und darum geht es in unserem Leben. Und Herr, wir legen alle Gesetzlichkeit und Tradition und verengtes Denken ab. Und ich bete, dass der Geist Gottes unser verengtes Denken sprengt, wenn wir uns bisher nur in traditionellen Denkbahnen bewegt haben. In einer Matrix, die einfach so begrenzt ist. Herr, spreng die Matrix und das Bild, das Denkbild, das Denkmuster von Leuten hier heute Morgen. Dass wir immer nur meinen, ich kenne das alles nur aus diesem Blickwinkel, aus dieser Perspektive. Denn du sagst heute zu den Leuten, ja, dann geh mal ein bisschen nach rechts oder geh ein bisschen nach links. Tritt mal ein paar Schritte zurück. Guck mal durchs Mikroskop oder guck mal durchs Fernglas und betrachte die Sache mal aus einer ganz anderen Perspektive. Aus einem ganz anderen Blickwinkel. Betrachte dein Leben mal aus meiner Perspektive. Betrachte das Leben ganz neu und du wirst Wunder sehen. Du wirst wunderbare Dinge entdecken. Und ich danke dir, dass du uns so lieb hast, Herr. dass du den Menschen nachgegangen bist, dass du ein menschenliebender, ein menschensuchender Gott bist und du gehst uns bis heute in diese Versammlung nach, jedem Einzelnen. Und du hast nicht nur die Isabella Evangelin lieb und erwählt und berufen, nicht nur ihre Eltern und ihre ganze Familie, sondern du hast deine Hand auf uns alle gelegt. Und jeder von uns muss eine Entscheidung fällen. Ob wir an diesen schlechten Baum gehen oder ob wir den Baum des Lebens erwählen, nämlich dich. Oder ob wir lieber unsere Hand in die Steckdose stecken und vom Stromschlag getroffen werden. Das ist unsere eigene Entscheidung. Ich möchte dich bitten, Herr, du sagst es immer wieder in deinem Wort, sehe ich, lege euch vor, Segen oder Fluch, wähle, ob du leben willst, ob du gute Tage sehen willst und meinen Segen in deinem Leben haben willst oder ob du den Fluch wählst, Verfluchung und Gericht und schlimme Dinge. Und Herr, wir sind heute hier und ich bitte dich für jeden, der heute hier ist. Wir sagen, Herr, hier bin ich, wir wählen das Leben, wir wählen den Segen, wir wählen Jesus, denn du hast uns zuerst erwählt, Herr. Wir reagieren ja nur auf dich. So klug von uns ist keiner. Und wir haben diese Macht gar nicht. Aber du hast deinen Finger auf uns gezeigt, du hast deine Hand auf uns gelegt. Du hast gesagt, ich liebe dich, ich habe dich erwählt, du gehörst zu mir. Und darauf sage ich, ja, Amen, so soll es sein. Ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Halleluja. Amen. Amen.